Ja, dann wünsche ich euch auch einen wunderschönen guten Morgen. Die Vorstellung kann ich ja jetzt dann überspringen, dank Ludwig. Und ja, steige dann auch schon direkt ein mit einem Text aus dem Epheserbrief. Schlag bitte mit mir auf, Epheser Kapitel 5. Epheser 5, die Verse 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, der Ludwig hat es anklingen lassen. Für mich ist das Thema ein Herzensthema. Es ist mir besonders wichtig. Ich glaube aber, dass es gerade für unsere Zeit und gesellschaftliche Situation heute nochmal insbesondere wichtig ist. Und das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass ich der Überzeugung bin, dass unsere heutige gesellschaftliche Situation im Westen ja so ist, dass Musik extrem zugänglich und somit auch allgegenwärtig ist. Früher musste man Musik selber machen, wenn man Musik hören wollte, oder eben live dabei sein, wenn Musiker spielen und eventuell auch viel Geld dafür haben, weil das ziemlich exklusiv war. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit, Lieder aufzunehmen und über Schallplatten wiederzugeben. Ich habe gestern Ludwigs Schallplattenspieler begutachten dürfen und er hat mir erzählt, dass es früher eine sehr exklusive Technik war, dass Menschen teilweise jahrelang darauf sparen mussten, um sich so einen Schallplattenspieler leisten zu können. Dann gab es irgendwann das Radio und auf einmal konnten ganz viele Menschen regelmäßig Musik hören. Und wenn man sich heute die Menschen auf der Straße anschaut, dann sieht man, dass bestimmt jeder zweite Kopfhörer in den Ohren hat und ja, die Gesellschaft eigentlich unter einer Dauerbeschallung von Musik lebt. Egal, ob man in den Laden geht, ob man selber die Musik hört oder wo man auch ist, ständig ist irgendwie Musik da. Musik, und das sehen wir darin auch, Musik erfüllt irgendwie so ein menschliches Bedürfnis. Ja? Musik hat eine gewisse Kraft, sie kann Emotionen in uns hervorrufen, sie kann unsere Willenskraft letztlich auch beeinflussen und vielleicht sogar unsere Entscheidungen. Wir sehen in der Bibel auch verschiedene Geschichten, wie Musik auf Menschen gewirkt hat. Ich denke zum Beispiel an 1. Samuel 16, die Geschichte von Saul, der keine Ruhe fand, der gequält wurde von einem bösen Geist und einfach eine sehr belastete Seele hatte und Musik ihm dabei sehr geholfen hat. Da musste dann David kommen und ihm spielen, um seine Seele zu besänftigen. Musik ist aber nicht nur hilfreich, um zu beruhigen, Frieden und Schlaf zu schenken, sie kann ganz viele andere Aspekte des Lebens ebenfalls betreffen. Auch in der Bibel lesen wir davon, dass, ich glaube, Paulus ein Beispiel mal macht, dass eine Posaune einen deutlichen Ton spielen muss, damit die Armee sich zum Kampf rüstet. Also auch genau das Gegenteil. Sie kann extrem motivieren und vereinen und auf ein Ziel ausrichten. Musik kann erhaben und edel sein, für festliche Anlässe genutzt werden. Musik kann zum Tanzen animieren und zur Freude. Sie kann ja zum Feiern eingesetzt werden, für fröhliche und gesellige Anlässe. Musik kann aber auch entehrend und sogar einfach nur hässlich sein. Sie kann einfach eine ganze Bandbreite von menschlichen Emotionen ansprechen. Und eine Sache zeigt sich immer wieder deutlich: Musik ist auch eben ein Ausdruck von dem Zustand einer Gesellschaft. Die heutige Mainstream-Musik spiegelt eigentlich hauptsächlich eine entartete und eine gefallene Gesellschaft wider. Das war aber nicht immer so. Wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen, sehen wir, dass die beste, schönste westliche Musik die Musik der Kirche war, die zum Lob Gottes eingesetzt wurde. Und vielleicht kennen einige von euch das Buch von Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte, der ja da die Bedeutung der Bibel für die Entwicklung des Westens aufzeigt. Und sein erstes Kapitel, mit dem er einsteigt, handelt eben von Musik. Er zeigt, wie Musikgeschichte und die Entwicklung bzw. der Verfall der westlichen Gesellschaft parallel verlaufen. Und das Kapitel heißt Von Bach bis Cobain. Gemeint ist Johann Sebastian Bach und Kurt Cobain. Die Musik von Johann Sebastian Bach als jemand, der seine Werke mit Soli Deo Gloria unterschrieb. Er wollte alle seine Musik zur Ehre Gottes machen. Diese Musik hat sich über Jahrhunderte entwickelt zu einer extremen Form der Rockmusik von Kurt Cobain, der dann Zeilen sang wie I hate myself, I want to die. Ich hasse mich selbst, ich will sterben. Ein Mann, der eine extreme Form des Nihilismus lebte, der absolut keinen Sinn mehr im Leben sah und dessen Musik ein Ausdruck davon ist. Und dazwischen gab es immer wieder verschiedene Entwicklungen im musikalischen Bereich, zum Beispiel im Expressionismus, wo Richard Wagner und Claude Debussy ihre Komposition an den Rand der Tonalität getrieben haben, an den Rand dessen, was wir noch als schön und harmonisch empfinden. Noch extremer hat es dann Arnold Schönberg in Wien getrieben mit seiner Zwölftonmusik. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal gehört. Hört sich nicht toll an. Da geht es einfach darum, dass jeder der zwölf Töne, obwohl er nicht wirklich in eine Tonart gehört, gespielt werden muss. Völlige Disharmonie, ein Ausdruck der geschichtlichen Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Erschütterung und Desillusionierung. Und so zeigt eben Vishal Mangalwadi an dieser Entwicklung der Musikgeschichte auch auf, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, wie die Gesellschaft verfallen ist. Ja, wir haben auf der einen Seite Bach, der mit seiner Musik die Schönheit des Schöpfers, die Ruhe und die Freude in Gott widerspiegeln wollte. Und auf der anderen Seite Cobain als ein Symbol für absoluten Sinnverlust der modernen Welt. Die Welt singt heute von nichts lieber als von Liebe, Sex, Akzeptanz, Selbstverwirklichung, kurzlebige Freuden, Alkohol, Feiern. Kurzum, eine völlig uneingeschränkte Anbetung des Selbst. Doch Gottes Volk singt anders. Und das möchte ich so als kurze Einleitung zu meinem ersten Punkt hinführen. Gottes Volk singt zu Gottes Ehre. Oder man kann auch sagen, Gottes Volk singt anders, weil es das höchste Ziel hat, wozu man überhaupt singen kann. Gottes Volk singt zu Gottes Ehre. Mein erster Punkt. Die Musik der Erlösten, die Musik des Volkes Gottes, ist anders als die Musik der Welt. Manche Christen wollen sich dann vor allem in stilistischen Fragen von der Musik der Welt abgrenzen. Doch ich denke nicht, dass es in erster Linie darum geht. Die Musik der Erlösten soll ästhetisch, erhaben, reflektierend, inhaltlich klar ausgerichtet sein auf das Höchste, Edelste, Erhabenste, was der Mensch kennen kann, auf Gott selbst. Und in dieser Hinsicht hat sich christliche Musik oder die Musik von Gottes Volk nie geändert. Das Ziel, das Gott mit Musik hatte oder immer noch hat, ist gleich geblieben. Die Inhalte, auch wenn sie in unseren heutigen Liedern natürlich von dem offenbarten Christus handeln, während wir in den Psalmen noch von dem noch kommenden Messias singen, sind irgendwie auch noch gleich geblieben. Die Inhalte der christlichen Lieder sind also anders als die der Welt, nicht von der Kultur bestimmt, nicht von der gesellschaftlichen Entwicklung, von der Situation, sondern von zeitlosen, absoluten Wahrheiten über Gott, über Gottes Charakter. Stilistisch passen sie oder sollen sie optimalerweise zu Elementen von Erhabenheit, Ordnung, zielführender Struktur und Aussagekraft, eben passend zu Gottes Charakter sein. Gottes Charakter, intelligent, systematisch, aufbauend, poetisch, harmonisch, rhythmisch. Eben nicht wie Zwölftonmusik oder Musik, die irgendwie einen Nihilismus wie Kurt Cobain ausdrücken wollte, wo man schon in der Musik die Sinnlosigkeit hört. Und ja, christliche Musik hat Gott als Grundlage und als Ziel. Gottes Volk singt zu Gottes Ehre dafür, wer er ist und dafür, was er getan hat, wie wir es schon in Psalm 150 gehört haben, insbesondere, was er in der Rettung seines Volkes getan hat. Psalm 66, Vers 2, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Psalm 96, Vers 2. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Oder Jeremia 20, Vers 13. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn er hat die Seele des Armen gerettet aus der Hand der Übeltäter. Also zum einen sehen wir immer, Singen und Loben steht immer parallel zueinander und ganz oft geht es um seine Rettung, um sein Heil und auch darum, wer er ist, wie herrlich Gott ist. Wir sehen verschiedene Rettungslieder, zum Beispiel das Lied, das Miriam gesungen hat, nachdem Gott sein Volk durch das Meer hindurchgeführt hat. Wir sehen das Lied von Deborah im Buch der Richter, das nach einer siegreichen Schlacht geschrieben wurde. Und in der Offenbarung ist von dem Lied Moses die Rede. Und was da überall vorkommt, ist dieses Element, Gott hat großartig gehandelt. Er hat mit mächtiger Hand sein Volk gerettet. Und dafür wird ihm gesungen. Jedoch gibt es ein weit verbreitetes Missverständnis, dass nämlich Musik gleich Anbetung sei. Musik ist gleich Worship, Lobpreis. Das ist nicht so. Die zwei Dinge sind nicht synonym. Wenn man mit manchen Christen spricht und sie fragt, wie sie ihr christliches Leben leben, hört man häufig, dass sie sich vor allem durch Worship Gott nahe fühlen, durch Anbetungslieder. Musik ist aber nicht gleich Anbetung. Musik ist eine Möglichkeit, Anbetung und Lobpreis auszudrücken, aber es ist nicht gleich Anbetung. Anbetung ist das Herz, das Gott naht in Dankbarkeit, in Ehrerbietung und ihn mit Denken, Reden und Handeln hochschätzt und ihm dankt dafür, was er getan hat und aus dieser Dankbarkeit eben lebt. Anbetung ist auch Gott so anzuerkennen, wie er sich in der Schrift offenbart hat, insbesondere als Retter, als Erlöser, als den einzigen Retter. Und ich möchte hier ein Zitat vorlesen von Jonathan Gibson und Mark Ernge. Die haben ein sehr großes Werk, 700 Seiten Schinken geschrieben und haben sich ganz verschiedene Elemente des Gottesdienstes aus der Zeit der Reformation angeschaut. Ganz verschiedene Liturgien, Lieder und Gottesdienstabläufe und haben auch versucht herauszufinden, wie haben die Reformatoren über das Thema Anbetung gedacht. Und sie schreiben dann, zusammenfassend: Anbetung ist die rechtmäßige, angebrachte und freudige Antwort moralischer Wesen, Engel und Menschen, auf Gott, den Schöpfer, Erlöser und Vollender. Dafür, wer er ist, als ein ewiger Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und dafür, was er getan hat in der Schöpfung, wie er in der Erlösung und dafür, wie auch in der Erlösung und dafür, was er tun wird in der kommenden Vollendung. Der Gott, dem aller Lobpreis und alle Ehre gehört, jetzt und für immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also ein langes, kompliziertes Zitat, aber zusammengefasst, Anbetung ist rechtmäßig. Es ist die logische Konsequenz für Gott, dass er angebetet wird. Anbetung ist freudig und Anbetung ist moralisch. Anbetung gebührt Gott. Sein Wesen und sein Handeln in Schöpfung und Erlösung und Vollendung ist das Ziel der Anbetung. Und Anbetung ist etwas, was in alle Ewigkeit von Bedeutung sein wird. Und es war auch schon immer von Bedeutung, seit es moralische Wesen gibt. Schon auch die Engel im Himmel, davon lesen wir auch, dass sie Gott rund um die Uhr anbeten. Auch im Garten Eden fand Anbetung statt und Gott hat sich später, nach dem Sündenfall, ein Volk erwählt, das ihn anbeten sollte. Ja, also wenn Mose und Aaron vor Pharao gingen, haben sie immer gesagt, lass das Volk ziehen, damit wir in die Wüste gehen und Gott anbeten können. Er hat dieses Volk dann befreit aus Ägypten, damit es ihn anbetet. Am Berg Sinai fand diese Anbetung dann tatsächlich statt, die von dort an im Volk Israel immer und immer wieder von Bedeutung war. Zunächst war der Ort der Anbetung die Stiftshütte und später dann der Tempel. Genau zu diesem Zweck wurde der Tempel Salomos ursprünglich auch gebaut, zur Anbetung Gottes. Und ein zweites Missverständnis, was sich manchmal so bemerkbar macht, ist, dass Musik die Motivation für Anbetung ist. Aber unser Motiv für unsere Lieder, die wir singen, ist kein Klang, sondern es ist Wahrheit. Es kann einen neuen Ausdruck verleihen für die Anbetung, aber sie ist nicht die Motivation für Anbetung. Ja, und diese Fehlschlüsse kommen, glaube ich, daher, dass Musik einfach sehr viele Gefühle hervorrufen und dass man leicht Gefühl mit Realität verwechseln kann, beziehungsweise Gefühle dann zum Zentrum der Anbetung werden. Dass Gefühle wichtiger werden als der Inhalt, wichtiger als Gott. Musik, die dem Fleisch gefällt, Musik, die Gefühle im Zentrum hat, die aber inhaltlich leer oder oberflächlich ist, kann man vielleicht mit einem Autofahrer vergleichen, der Vollgas gibt, aber im Leerlauf ist. Ja, und so soll Gottes Volk nicht singen. Gottes Volk singt nicht, um sich selbst zu gefallen, sich selbst zu erheben, eigene Gefühle anzubeten oder in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um Gott zu ehren und sein Ziel mit Musik zu erfüllen. Gottes Volk singt, um Gott anzubeten. Und Gottes Volk singt zu Gottes Ehre. Dann möchte ich zu meinem zweiten und größten Punkt kommen, nämlich Gottes Volk singt aus Gehorsam Gott gegenüber. Und dieser Gehorsam begründet sich nicht einfach nur in einem blinden Gehorsam, sondern Gott hat auch seinem Volk klar kommuniziert, was der Sinn und Ziel von Musik ist. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und deswegen werden wir uns vier Ziele anschauen. Ich lese zuerst aber Psalm 47, 7 bis 8. Singt Gott, singet. Singt unserem König, singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, singt einen Psalm. Weil Gott König ist, darf er seinem Volk gebieten, ihm zu singen. Und wir antworten darauf in Gehorsam. Musik und Gesang ist eben für Gott ein wichtiges Thema. Er fordert sein Volk an sehr vielen Stellen auf, ihm zu singen, ihm zu spielen. Er hat ein ganzes Gesangbuch aufschreiben lassen. Und es gibt sonst in der Bibel mehrere hundert Hinweise auf Musik und Gesang. Wir sollen also in unseren Gottesdiensten nicht nur predigen oder in unserem Christenleben oder Predigten hören, nicht nur beten, nicht nur Seelsorge betreiben oder was auch immer Wichtiges auch zu unserem Christenleben dazugehört, sondern wir sollen auch singen. Gott, der selbst voller Freude über sein Volk singt, fordert sein Volk auf, ihm voller Freude zuzusingen. Aber warum? Was ist das Ziel dieser Musik, dieses Gesangs? Und ich habe ein weiteres Zitat von einem, den ihr wahrscheinlich eher kennt, nämlich von Rudi Thyssen. Der hat auf einer Konferenz auch mal einen Vortrag gehalten zu diesem Thema und ich fand, das hat er super auf den Punkt gebracht, die Ziele von Musik. Der gemeinsame Gesang zielt darauf ab, Gott zu verherrlichen, das Denken der Kinder Gottes mit dem Wort Gottes zu füllen, die Emotionen der Kinder Gottes mit den Wahrheiten der Bibel zu verbinden und viertens die Einheit der Kinder Gottes zu demonstrieren und zu stärken. Und diese vier Ziele oder diese Struktur, die möchte ich mir jetzt auch vornehmen, durchzugehen. Das erste Ziel haben wir uns eigentlich schon angeschaut, weil das lautet, Gott zu verherrlichen, ihn anzubeten. Und das ist auch ein ganz offensichtlicher Grund, der in dem Psalm auch sehr oft genannt wird, wie wir es uns jetzt schon an einigen Beispielen angeschaut haben. Das zweite Ziel ist es, dass das Denken der Kinder Gottes mit dem Wort Gottes gefüllt wird. Ich habe anfangs Epheser 5 gelesen, da war davon die Rede, dass wir nicht voll Wein, sondern voll Geistes werden sollen, und dann kam der Hinweis auf die Musik, indem wir zueinander reden in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern und singen. Es gibt aber noch eine andere Stelle, wo es so ähnlich steht, und die steht in Kolosser 3. Ich lese Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Also sowohl ist zu so singen, dient dem Ziel, voll Geistes zu werden, aber hier auch voll des Wortes des Christus zu werden. Und Musik hat die inhärente Eigenschaft, Worte besser in unserem Denken zu verankern. Das ist ganz offensichtlich bei Kinderliedern zu beobachten. Allein die Tatsache, dass ich mich noch an die Worte von Kinderliedern erinnere, die ich über 10 Jahre nicht gesungen habe, zeigt es schon. Aber auch ja, bei Erwachsenen, wenn Worte oder Sätze mit Melodien, am besten noch mit Reimen gepaart werden, dann bleiben sie einfach gut haften. Ich habe auch viele andere Lieder, die ich vielleicht mal irgendwann im Radio gehört habe und dann nie und ich mir auch niemals vorgenommen habe, die jetzt auswendig zu lernen, und ich höre sie Jahre später wieder, kann ich irgendwie mitsingen. Obwohl man sich ja wirklich keine Mühe gegeben hat, dass man sich diese Worte jetzt merkt. Aber diese Eigenschaft hat Musik einfach. Und hier im Kolosser erklärt es Paulus, auf welche Weise wir das Wort Christi, die Worte Christi reichlich in uns wohnen lassen sollen. Nämlich indem wir gegenseitig uns zusingen. Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Oder Hymnen, das Wort steht da im Griechischen. Und dadurch uns auch gegenseitig belehren. Also Lieder haben einen Lehrauftrag, einen Lehrcharakter. Einige der Psalmen heißen auch Lehrgedichte, Maskile. Lieder haben den Auftrag oder den Sinn von Gott zu lehren, unser Verständnis zu formen über Gott, über sein Wesen und sein Werk. Das heißt, ganz praktisch, wer in einer Gemeinde Lieder aussucht oder auch das Liedgut einer Gemeinde bestimmt, sollte entweder Ältester sein oder von den Ältesten die Autorität dazu übertragen bekommen haben. Weil die Ältesten sind es, die über die Lehre wachen müssen. Gordon Fee hat mal gesagt, zeig mir die Lieder einer Gemeinde und ich sag dir etwas über ihre Theologie. Und auch schon Tozer hat auch schon was Ähnliches gesagt. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also das zweite Ziel, Gottes Wort in unseren Herzen zu verankern. Das dritte Ziel ist es, die Emotionen der Kinder Gottes mit den Wahrheiten der Bibel zu verbinden. Musik ist emotional. Musik ruft Gefühle, innere Regungen, Emotionen hervor. Trauer, Freude, Angst, Spannung, Ruhe, Gelassenheit, Wut, Aggression, Stress, Langeweile, Zufriedenheit, Gemütlichkeit, Begeisterung, Inspiration, Überraschung und noch viel mehr. Und ich denke, das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal von Musik. Diese Emotionswelt, in die man dabei eintauchen kann. Und ich finde es so erstaunlich immer wieder, wie Gott sich Musik ausgedacht hat, dass eine so große Facette von Emotionen und Nuancen der Gefühle angesprochen werden kann. Ich bin ja Musiklehrer hauptsächlich und in der 9. Stufe haben wir gerade das Thema Musik hören und beschreiben und haben da auch so eine Riesenpalette mit Emotionen und ganz feinen Nuancen. Ich finde es immer wieder interessant, wenn Schüler einen Auftrag von mir bekommen, auf das Lied zu achten, wie es wirkt, wie fein man das doch abgrenzen kann. Und wie es auf viele einfach gleich wirkt. Und in den Psalmen finden wir auch einige musikalische Hinweise, wie, auf welche Art Lieder zu begleiten sind. Und dabei geht es auch um Stimmungen und Gefühlslagen, in denen sich das Lied musikalisch bewegen soll. Wir können und sollen Musik also so nutzen, dass die Aussage des Liedes, die Inhalte, passend emotional unterstrichen werden sollen. Das kann schon das Schreiben der Lieder betreffen, was für eine Melodie gewählt wird oder was für Harmonien, aber auch dann das Arrangement, die Besetzung oder auch die Begleitung und die Art des Singens. Herr Ludwig hat euch vorher auch einen musikalischen Hinweis gegeben und gesagt, die Strophe 2 sollen wir Piano singen, weil es die Worte an der Stelle besser unterstreicht. Und ja, genauso geht es eben bei christlicher Musik auch darum, dass die Musik, die musikalischen Aspekte dem Inhalt dienen sollen, ihn unterstreichen sollen. Zum Beispiel soll Musik Freude ausdrücken, wenn es um Gottes Rettung, um Christi Auferstehung, um den Himmel und so weiter geht. Oder Trauer, wenn es um Buße, um unsere Sünde geht. vielleicht Bedächtigkeit, wenn es um unsere Heiligung geht. Energie und Marschgefühl, wenn es um die Entschlossenheit in der Nachfolge geht. Spannung und Entspannung, wenn es um unsere Sorge und unsere Angst und dann um den Trost, den Gott schenkt, geht. Erhabenheit und Ehrwürdigkeit, wenn es um Gottes Majestät und Schönheit geht. Und so viel mehr. Die Wahrheiten, über die wir in den Liedern singen, dürfen und sollen uns nahe gehen. Und sie sollen die richtigen Emotionen in uns hervorrufen, damit sich die Wahrheiten mit unseren Emotionen verbinden. Wir brauchen keine Angst vor Emotionen zu haben. Aber natürlich kann man, und es ist leider auch Realität, man kann auch in diesem Punkt zu weit gehen und Emotionen zum Götzen werden lassen. Emotionen gehören dazu, sie sind aber nicht der Mittelpunkt. Wir wollen, dass Menschen sich an Christus erfreuen und mehr als an der Musik selbst sich an Gott erfreuen. Emotionen sollen mit den Wahrheiten der Bibel verbunden werden, nicht leer und alleine im Raum stehen. Und hier habe ich ein drittes Zitat, diesmal von John Piper. Der schreibt: Wahrheit ohne Emotion produziert eine tote Orthodoxie und eine Gemeinde voller künstlicher Verehrer Gottes. Emotionen ohne Wahrheit jedoch produzieren einen leeren Rausch und kultivieren oberflächliche Menschen, die gründliches Nachdenken ablehnen. Doch wahre Anbetung kommt von Menschen, die zutiefst emotional sind und die tiefe und gesunde Lehre lieben. Starke Gefühle für Gott, gewurzelt in Wahrheit, sind das Herzstück biblischer Anbetung. Es gibt nichts Größeres und Begeisterndes als Gott selbst. Und darum ist Gott auch unsere größten und höchsten Gefühle wert. Und hier kommt jetzt vielleicht die Frage auf, die ich mir auch schon gestellt habe: Was ist, wenn ich jetzt aber nichts fühle? Manchmal. Wie kann ich authentisch Gott anbeten, wenn ich bei den Liedern mitsinge, ohne etwas zu fühlen? Und gerade wir Christen, denke ich, messen Authentizität und Echtheit einen hohen Wert bei. Und obwohl dieser Wunsch nach Authentizität etwas Gutes ist, kann er uns auch in die Irre führen. Wir können auch hier zu weit gehen. Und die Bibel spricht eben nicht davon, echt zu sein, damit wir in unserer individuellen, selbstreflektierenden Sicht über unsere eigene Gefühlswelt damit irgendwie klarkommen, sondern die Bibel sagt uns an vielen Stellen auch, dass unsere Gefühle wetterwendisch sind, dass unser Herz trügerisch ist. Und wir sollen beim Singen eben uns nicht davon oder zu sehr davon leiten lassen, ob wir etwas fühlen oder nicht. Wenn die Bibel uns aufruft, den Herrn zu preisen, geht es darum, wer Gott ist und nicht, wie wir uns fühlen. Sie ruft uns auf, Wahrheiten zu verkündigen, einfach nur deshalb, weil sie wahr sind und nicht, weil wir sie als wahr oder als nahegehend oder was auch immer empfinden. Und das Singen aus dem Herzen erfordert natürlich auch immer ein gewisses Maß an Selbstwahrnehmung und vielleicht auch manchmal an Buße. Aber wir sind alle berufen, Gott unsere Anbetung zu geben, egal was unsere Gefühle uns sagen. Und auch unsere Anbetung ihm mit Worten und mit Gesang auszudrücken, auch wenn unsere Gefühle vielleicht in dem Moment dagegen sprechen. Aber ich denke auch, dass die Abwesenheit von Gefühlen, vor allem wenn sie über einen längeren Zeitraum ist, schon ein Indikator dafür sein kann, dass etwas in unserer Gottesbeziehung nicht stimmt, beziehungsweise dass erst etwas ausgeräumt werden muss, dass wir erst Buße tun müssen, von einer Sünde umkehren müssen, damit unser Herz sich wieder ganz an ihm und an seiner Rettung erfreuen kann und wir auch mit Freude wieder mitsingen können. Also das dritte Ziel: Gottes Wahrheiten, ewige Wahrheiten der Bibel sollen sich verbinden mit unseren Emotionen. Das vierte und das letzte Ziel ist es, die Einheit der Kinder Gottes zu demonstrieren und zu stärken. Durch Musik soll die Einheit von Gottes Volk ausgedrückt werden. Und ich denke, zum Teil liegt es schon in der Musik selber begründet. Es gibt viele Lieder und Hymnen, die man gemeinsam singt, die für ein Einheitsgefühl sorgen, sei es in der Armee, in der Nationalmannschaft, bei der Fußball-WM oder in der Gemeinde. Unsere Einheit liegt jedoch jetzt nicht an dem Einheitsgefühl begründet, das Musik uns vermittelt, sondern in Christus. in Gott. Ich denke, dieser vereinende Charakter, den Musik hat, darf das unterstreichen. Aber unsere eigentliche Einheit liegt in Christus begründet und in unserem gemeinsamen Ziel, nämlich ihn zu verherrlichen. Aber wenn Musik Einheit ausdrücken soll, dann bedeutet es, dass wir Lieder singen sollen, die uns vereinen und die uns nicht trennen. Und gerade in größeren oder ja, mehr Generationengemeinden ist das gar nicht unbedingt so leicht, wenn ganz viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Präferenzen da sitzen und man trotzdem vereint, freudig die Lieder singen will. Weil nicht alle Lieder oder nicht jede Musikrichtung gefällt unbedingt jedem einzelnen Menschen. Deswegen muss man eben darauf auch achten und eine gewisse Balance auch halten. Es bedeutet auch, dass wir Musik brauchen, die durch Inhalte schon zeigt, dass Christus uns vereint und nicht die Lieder selber. Und wie eine Gemeinde singt, wie begeistert man eine Gemeinde singen hört, kann, denke ich, einiges darüber aussagen, was für eine Einheit die Geschwister untereinander haben. In jedem Fall ist es aber so, dass dass Menschen in der Gemeinde Einheit und Liebe untereinander erkennen sollen und dass das nur durch Christus möglich ist. Und wie schade wäre es, wenn man am gemeinsamen Gesang schon merkt, nee, irgendwie ist da nichts von Einheit und gemeinsamer Begeisterung und gemeinsam unterwegs sein zu spüren. Das vierte Ziel, Musik soll die Einheit der Kinder Gottes demonstrieren. Das war jetzt mein zweiter langer Punkt. Und jetzt komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Gottes Volk singt. Wir hatten gesehen, zu Gottes Ehre erstens, dann zweitens aus Gehorsam Gott gegenüber und weil er auch gewisse Ziele damit hat. Und jetzt drittens, Gottes Volk singt, weil Gott über sein Volk singt. Gottes Volk singt, weil Gott über sein Volk singt. Zephania 3, Vers 17 sagt uns das. Da steht, dass Gott über sein Volk jubelt oder Lob singt. Über seine Gemeinde, über die zu ihm gehören. Er freut sich über sie und drückt diese Freude durch Gesang aus. Wir sehen auch, dass Gott in seiner Menschwerdung gesungen hat. Jesus hat mit seinen Jüngern gesungen. Und ich finde es so schön, darüber nachzudenken und sich das vorzustellen und sich vielleicht zu fragen, wie hat es sich angehört? War Jesus Tenor? War er Bass? Hat er vielleicht seine Augen geschlossen und zu seinem Vater gesungen? Oder hat er seine Jünger voll Freude angeschaut und ihnen zugelächelt, während er diese tiefen Wahrheiten über Gott besungen hat? Und ja, also die Vorstellung, die finde ich irgendwie schön, dass Jesus gesungen hat. Aber was auf jeden Fall ist, auch wenn wir jetzt nicht viel darüber wissen, wie das vielleicht geklungen hat, was wir wissen ist, dass er gesungen hat und dass ihm Gesang eben wichtig genug gewesen sein muss, dass er sein kurzes, fokussiertes Leben hier auf der Erde Gesang immer wieder eingebaut hat. Also Gott ist ein singender Gott. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass der christliche Glaube ein singender Glaube ist, wenn der Erfinder der Musik selber ein Sänger war. Und möglicherweise, das weiß ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, möglicherweise haben der Vater, der Sohn und der Heilige Geist schon von Ewigkeit her gesungen. Ja, wir wissen, dass sie von Ewigkeit her existiert haben und dass es diese innertrinitarische Liebe gab. Und möglicherweise haben sie in dieser Gemeinschaft, dieser Liebe, dieser Freude aneinander, dieser ewigen Freude, auch durch Gesang Ausdruck verliehen. In der Bibel lesen wir oft, dass Musik und Singen ein Ausdruck von Freude ist. Also bei allen anderen Emotionen, die Musik auch hervorrufen kann, ist Freude irgendwie so, das scheint oft die wichtigste zu sein. Und ich möchte nochmal John Piper zitieren. Er sagt, niemand im Universum hat mehr Freude als Gott. Er ist unendlich freudig. Er erfreut sich seit Ewigkeiten am Panorama seiner eigenen Vollkommenheit, die sich perfekt spiegelt in der Gottheit seines Sohnes. Und ja, in dieser Ewigkeit haben die drei Personen der Gottheit einen Bund geschlossen, Menschen zu erlösen. Und voller Freude hat Gott über seine Erlösten gesungen, wie wir in Zephania 3, Vers 17 lesen. Und deswegen auch ist unsere rechtmäßige Antwort als Erlöste zurück zu Gott zu singen, voller Freude ihm zu singen und sein Wesen, seine Rettung zu preisen, seine Erlösung. Aber ich denke, es ist auch deswegen wichtig, wir werden nämlich in alle Ewigkeiten weiter singen und auch in alle Ewigkeit Gott weiter durch Musik erheben, ihn preisen, uns an ihm erfreuen und dieser Freude durch Musik Ausdruck verleihen. Noch viel mehr und noch viel emotionaler, als wir es jetzt schon tun und noch mit weitaus schönerer Musik. Egal, in welcher Gemeinde ist, wie schön und sophisticated die Musik dort ist, im Himmel wird es noch weitaus schöner sein. Ich denke, in der Bibel werden wir nicht mehr die Bibel lesen oder predigen, werden auch nicht mehr Seelsorge betreiben müssen, nicht mehr beten, so wie wir es jetzt tun. Wir müssen nicht mehr hoffen auf etwas, was noch kommt. Wir müssen Gott nicht mehr vertrauen, weil wir alles schon sehen. Und wir werden einfach vom Glauben ins Schauen übergehen. Aber was wir weiterhin tun werden, ist zu singen. Gott durch Musik zu loben. Und dazu lese ich auch gleich noch einen Vers. Aber zuerst möchte ich noch zu ein paar Anwendungen kommen. Gerade mit dieser herrlichen Aussicht auf die Ewigkeit. Lass uns jetzt überlegen, was das jetzt für unser Leben hier bedeutet. Als Gemeinde, aber auch als Individuen. Wir haben gesehen, dass Gott sozusagen der erste Sänger war. Er ist ein kreativer, ein kunstschaffender Gott. Er hat Gefallen an Ästhetik, an Kunst. Und deswegen sollen wir als seine Geschöpfe die Kreativität dieses Schöpfers widerspiegeln, dass wir schöne Musik machen, dass wir unser Bestes geben beim Musizieren und beim Singen. Psalm 33, Vers 3 sagt, singt ihm ein neues Lied, spielt ihm schön mit Jubelklang. Und dieses schön oder gut, wie es auch manche übersetzen, in englischen Übersetzungen steht da skillfully, also mit Skills, mit Fähigkeiten, Fertigkeiten. Nicht irgendwie ungeprobt, als würden wir unserer Oma was vorsingen, sondern wir haben es mit Gott selbst zu tun, dem Schöpfer, dem kreativsten Wesen, das es gibt, der höchste Anbetung verdient und es ihm deswegen auch gebührt, dass wir unser Bestes geben, wenn wir ihm singen und spielen. Zum anderen heißt es auch, dass wir, also das heißt an verschiedenen Stellen der Bibel, dass wir ihm ein neues Lied singen sollen, auch in der Offenbarung und eben auch an anderen Stellen ist von neuen Liedern die Rede. Kreativität und Vielseitigkeit auch im Lied gut ist so wichtig, dass wir nicht in einen Traditionalismus verfallen und Lieder deswegen singen, weil wir sie halt schon immer gesungen haben. Wir sollen neue Lieder einführen, unser Lied gut beständig erneuern und damit auch Kreativität zum Ausdruck bringen. Und wir wollen Lieder in der Gemeinde singen, die getränkt von Gottes Wort sind, weil Musik eben diesem Ziel dient, Gottes Wort reichlich in uns wohnen zu lassen, tief in unsere Herzen einzudringen. Und wir wollen auch christliche Musik, die wir vielleicht privat hören, außerhalb der Gemeinde, bewusst auswählen und hören und uns nicht davon blenden lassen, was halt die Welt als gute Musik definiert und dementsprechend halt irgendwelche christliche Musik oder Musik, die sich christlich nennt, hören und eben bewusst darauf achten, dass die wahre Ästhetik christlicher Musik in den Inhalten liegt. Sind sie gottzentriert oder sind sie gefühls- oder menschenzentriert? Und wir wollen mit Musik die Einheit untereinander fördern. Ob das jetzt in der Gemeinde, in einem Hauskreis oder privat mit Freunden und Glaubensgeschwistern ist, wenn wir zusammen singen, wir wollen damit Einheit ausdrücken. Denn wir werden in alle Ewigkeit vereint dem Lamm singen, das unsere Erlösung geworden ist. Und deswegen möchte ich jetzt mit dieser Stelle aus der Offenbarung schließen, wo auch ein Lied gesungen wird. Und ich lese aus Offenbarung 5 die Verse 11 bis 13. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.